Das Thema für heute: Festnahme und Verhör Jesu aus Johannes 18. Ich lese nicht alle Verse. Sie werden uns ja alle gegenwärtig sein dann in der Verkündigung. Aber im ersten Vers des Kapitels 18 heißt es hier: Dies sagend geht Jesus zusammen mit seinen Lernenden hinaus jenseits des wunderbaren Kidron. Was hatte er denn gesagt? Das haben wir ja von unserem Bruder Wolfgang in schon einigen Stunden vorher gehört in Johannes 17. Ich möchte die beiden letzten Verse danach lesen. Da betet der Herr zum gerechten Vater, indem er sagt: Und der Kosmos erkannte dich nicht, ich aber erkannte dich, und diese erkannten, dass du mich sandest. Und ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit welcher du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Dies sagend. Er sagt nach dem Gebet nicht Amen. Er betet es scheinbar also heute noch. Es ist das immerwährende Gebet des Sohnes zum Vater. Dies sagend geht Jesus zusammen mit seinen Lernenden hinaus, jenseits des wunderbaren Kidron, wo ein Garten war, in welchem er hineinging, er und seine Lernenden. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, hatte den Ort wahrgenommen, da Jesus sich dort vielmals mit seinen Lernenden versammelte. Judas nun, die Kohorte nehmend und von den hohen Priestern und den Pharisäern die Unterknechte, kommt dorthin mit Feuerfackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, alles, das auf ihn zukommen wahrnehmend, ging hinaus und sagte zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Er sagte zu ihnen: Ich bin. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand mit ihnen. Wie er nun zu ihnen sagte: Ich bin, da gingen sie nach hinten weg und fielen zu Boden. Nun fragte er sie nochmals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich sagte euch, ich bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Dies passierte, auf dass das Wort, welches er sagte, vollständig erfüllt werde: Von denen, die du mir gegeben hast, verdarb ich nicht einen aus ihnen. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und verletzte den Sklaven des hohen Priesters und hieb seine rechte Ohrmuschel ab. Der Name des Sklaven aber war Malchus. Daher sagte Jesus dem Petrus: Stecke das Schwert hinein in die Scheide. Den Kelch, welchen mir der Vater gegeben hat, soll ich eh nicht trinken? Die Kohorte nun und der Oberste und die Unterknechte der Juden alle zusammen nahmen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn vorher zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher jenes Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden riet, dass es zuträglich sei, einen Menschen für das Volk umzubringen.
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Wir haben ein Stück davon gehört. Und wir haben ja kürzlich über das Gebet Jesu gesprochen in Johannes 17, wo er schon andeutete, auch die Kapitel vorher mehrfach, dass nun seine Stunde gekommen war. um sich das mal zeitlich vorzustellen, wir wissen ja, dass Jesus seine Apostel aussuchte zu Beginn seines Dienstes. Ich komme nachher noch mal darauf, weil wir hier in diesem Kapitel 18 ja mehrere Dinge haben, die man nicht alle in einer Stunde behandeln kann. Man muss das etwas sortieren und Prioritäten setzen, wie das in Neudeutsch heißt. Und deswegen war jetzt die Zeit nach 3,5 Jahren gekommen, dass Jesus wusste, das hat er ja schon immer gewusst, gell, dass sein Dienst zu Ende geht und jetzt dieser großartige Augenblick kommt, Golgatha, sein Sterben, das Hineinnehmen der Verfehlung der gesamten Schöpfung und damit die Rechtsgrundlage zu legen zur Wiederherstellung der gesamten Schöpfung hinein in die Herrlichkeit Gottes. Das ist ja unser Heilsziel, gell? Und das, was wir glauben dürfen als Heilsziel. Und es gibt hier einige wichtige, auch heilsgeschichtliche Hinweise in Kapitel 18, die ja, uns helfen können heute. Ich denke zum Beispiel an die Tatsache, dass es unter den Aposteln oder dass die Apostel Menschen waren wie du und ich. Sie hatten ihre Schwächen und Stärken und sie waren ja, in ihrer Schwachheit trotzdem fähig, durch das Wirken des Herrn diese Schwachheit zu überwinden und anschließend dann durch ihr Lebensbeispiel anderen zu helfen. Wir werden das noch sehen, auch bei Petrus und bei Judas. Ich denke immer daran, wenn jemand von uns einen Fehler macht, merkt, dass es ein Fehler ist und das ist ja ein Glaubensbeweis, kann er anschließend jemanden, der denselben Fehler gemacht hat oder macht, helfen. Also ich kann nur die Leute beurteilen oder die Dinge beurteilen, die ich selbst erlebt habe, die mir passiert sind, in denen ich gestanden habe. Indianer sagt, du musst in den seinen Schuhen gelaufen sein. Das hast du mal erzählt, ja, ist schon lange her. Und genau das trifft zu. Und das werden wir auch hier im Kapitel 18 wieder finden. Und deshalb geht es mir bei dieser Geschichte nicht nur um die Geschichte, sondern auch um uns, um unsere Empfindungen und das sozusagen das Lehrmoment aus dem Verhalten der anderen, nämlich seiner Lernenden bzw. der Apostel im engeren Sinn. Ich will das an zwei Namen besonders festmachen heute hier, heute Morgen, nämlich an Judas und Petrus. Und der Judas musste heilsgeschichtliche Prophetie erfüllen, musste in Anführungszeichen, und wird von den Theologen bis heute verachtet. Das Schmählichste, der ist für immer in der Hölle zu schmoren, da was weiß ich, gell? In alle Ewigkeit. Und der andere, der Petrus, war da jetzt besser als Judas, hat große Sprüche gemacht, gell? War der Wortführer, war immer vorne dran und werden das nachher noch sehen. Und ich will mit dir sterben, gell? Und da sagt Jesus, Vorsicht, du wirst mich noch dreimal verleugnen heute. Und genau das ist ja passiert. Und da sitzt doch tatsächlich in Rom jemand auf dem Stuhl des Petrus. Gell? Also der Petrus ist was Besonderes und der Judas schmort in der Hölle. Dabei waren das beide biblisch nachweisbar Erfüller heilsgeschichtlicher Prophetie. Auch der Petrus musste genau das machen, weil das schon in dem Psalm vorhergesagt war. Und deswegen denke ich, bevor wir einige Höhepunkte aus dem Kapitel behandeln, ist diese menschliche Seite ganz wichtig, auch für uns heute, dass wir verstehen, lernen, dass auch wenn von uns mal jemand daneben tritt, Frage, ist hier einer, der noch nie daneben getreten hat, geistlicherweise, gell? Ich bin ja froh, dass niemand die Hand hebt. Und dann dürften wir doch daraus auch mal lernen, ich nehme das vorweg, dass so jemand wenn er es merkt und es einsieht und anschließend sich bessert, in Anführungszeichen, weil der Herr ihm hilft, dann können wir doch nicht alle Zeiten immer wieder, wenn wir dem begegnen, sofort sagen, aha, der hat mal, gell? Und ist das nicht so? Also ich rede jetzt von mir, gell? Es gibt da so gewisse Gläubige, wenn ich die wieder mal treffe, dann fällt mir sofort ein, was der Schlechtes gemacht hat, gell? Ist doch nicht in Ordnung irgendwie, wenn das schon so lange her ist und welchen Grund haben wir jetzt, den sozusagen innerlich, wenn du es auch nicht nach außen zeigst, zu diskriminieren irgendwo. Hat mal jemand einen Fehler gemacht und hat den Fehler eingesehen, hat das berichtigt, lebt jetzt ordentlich, was auch immer du willst, also kann man das doch mal vergessen. Und genau das ist es, was ich mal sage, dass wir lernen können von Jesus, von Paulus und anderen, den Geist der Sache zu erkennen und nicht so am Buchstaben zu hängen. Wir haben ja die ersten Verse schon gehört, Meinung hat sie gelesen, ich will nur noch mal erinnern, Jesus geht nach seinem Gebet, was ja sehr inhaltsreich ist und auch die Präexistenz der Leibesgemeinde beinhaltete, dann mit seinen Lernenden durch das Kidron-Tal, der ein oder andere von euch war ja schon dort, man weiß, wie das aussieht, zumindest so wie es heute aussieht, damals war es wahrscheinlich noch etwas tiefer als heute, weil da viel, viel Trümmer liegen, das Tal ist zugeschüttet. Und ich habe auch keinen Bach gesehen, das siehst wahrscheinlich nur, wenn viel Wasser ist, der noch, weil der versickert da im Schutt. Jedenfalls muss man von der Ostseite Jerusalems runtergehen, durch das Tal, das Kidron-Tal, und dann am Fuße des Ölbergs ist dann der Garten Gethsemane. Ob der früher die Mauer hatte, die heute da drum ist, das wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall steht in der Schrift, sie gingen hinein. Also muss er irgendwo einen kenntlichen Anfang gehabt haben. Ob das ein Zaun war oder nur eine grüne Grenze, wie auch immer, das spielt keine Rolle. Heute ist er zugemauert mit dem Eintrittstor dran, da kann nicht jeder einfach so reingehen. Das ist also zu unterscheiden von damals, spielt aber auch keine Rolle. Und jetzt sagten sie der Bericht, dass der Judas da hinkommt und hat die Kohorte, das ist also eine Gruppe römischer Soldaten, eine ganz bestimmte Menge, die ich vergessen habe, und die Unterknechte der Pharisäer und der hohen Priester, die kamen dahin mit Feuerfackeln und Lampen und Waffen. Müsst ihr vorstellen, schwer bewaffnete Truppe, sucht einen einzelnen unbewaffneten Mann und ja, sowas gibt's, gell. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer an meine Jugend. Gell. Ich bin mal mit Handschellen abgeführt worden als Unschuldiger. Gell. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn du dann ein paar Mal so diese Knebelkette oder Handschellen da an den Händen hast und weißt, schon nichts Schlechtes gemacht. Und jetzt verfolgt man mich. Gell. Und so war es auch hier. Jesus war ja der beste Mensch aller Zeiten, könnte man sagen, rein menschlich gesprochen. Und jetzt kommen die und wollen ihn festnehmen. Deswegen ja auch sein Spruch, wie oft war ich im Tempel und ihr hättet mich ja da festnehmen können. Wir werden noch lernen, warum das nicht ging. Gell? Und warum das nur hier in Gethsemane zu dieser Stunde möglich gewesen ist. Aber vor dem allen möchte ich nochmal zu Judas kommen. Judas, der eine von den Zwölfen, der ihn überliefert hat. Und er hat ja auch noch Geld dafür gekriegt, was er dann wieder zurückgegeben hat. Er kennt die Geschichte. Und dieser Vorgang, von dem redet oder den schildert Johannes ja mehrfach. Er sagt zum Beispiel schon in Kapitel 6 des Johannes-Evangeliums von Jesus, Jesus nahm von Anfang an wahr, wer es ist, der ihn übergeben wird. Also Jesus hat schon gewusst, als er den Judas auserwählt hat zu den Zwölfen, dass es der sein wird, der ihn überliefert, steht geschrieben. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Jesus selber hat gesagt, in Johannes auch mehrfach, ich zitiere Kapitel 16, 28 und 30, wo er dann bestätigt, dass er aus dem Vater herausgekommen ist. Das heißt also, seine Göttlichkeit, wir werden das auch noch mit dem Ich bin, was Reinhold ja mehrfach betont hat in der Einleitung, sehen, dass er seine Göttlichkeit immer betont hat. Wenn Jesus Göttlichkeit hat, wenn er Gott ist, in Übereinstimmung mit dem Vater, Wesenseins, nicht Vater oder Sohn, sondern nicht die Personalie zählt, sondern die Wesenhaftigkeit, dann muss er doch das gewusst haben. Er war ja auch der Schöpfer, gell? Nach Hebräer 1, im Psalm 102. Er hat alles gemacht. Also wir sollten auch Jesus in seinem irdischen Leben nicht so weit erniedrigen, dass er jede göttliche Wesenhaftigkeit und Kenntnis nicht mehr hatte, sondern sonst hätte er auch seine vielen Zeichen ja nicht tun können. Es ist also nachvollziehbar, dass Jesus sagen konnte, ich kenne euch alle, ich weiß, wen ich austue und ich habe den Judas schon damals erkannt. Und deswegen lesen wir auch schon im Kapitel 2, dass von Jesus im Vers 24, Jesus aber selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Steht da, gell? Und im Vers 25 geht es noch weiter, da heißt es, und er hatte nicht Bedarf, auf das jemand betrifft, des Menschen bezeuge, irgendeines Menschen könnte man sagen, denn er wusste selbst, was in dem Menschen war. Also, du kannst dich nicht verstecken, gell? Das gilt bis heute. Und deswegen finde ich das höchst seltsam, wenn wir vielleicht meinen, in unseren Gebeten oder unseren Gedanken, ihm was vormachen zu können. Gell? Er hat ganz genau schon gewusst und gesehen, was du gerade gedacht hast. Und da bin ich manchmal beschämt, gell, wenn ich mich da so vorbereite und diese Gedanken dann hier ausdrücken dürfe, weil mir das immer wieder mal passiert. Du hast einen schlechten Gedanken, gell, und dann gucke ich nach oben und sage, und hast du es gesehen jetzt? Habe ich wieder, war nicht in Ordnung. Hilf mir, dass das besser wird. Anstatt dass du jetzt sagen würdest, danke, ich bin in Ordnung, ist nichts gewesen. Also das, wie der Türke, den ich mal getroffen habe, ich habe euch das schon mal erzählt, der gesagt hat, Gott ist in der Türkei, hier kann ich machen, was ich will, da war er in Deutschland. Also das nutzt nichts. Jesus kennt jeden Menschen heißt er. Er weiß, was in dem Menschen ist, kein bestimmter Mensch. Er kennt alle Menschen. So, und jetzt hat er Judas auserwählt als Schöpfer von allem. Und jetzt gibt es einige Ausleger, die das immer noch nicht glauben wollen und die versuchen, diese Wahrnehmung Jesu wegzumachen, indem sie Psalm 41, Vers 10 zitieren. Das ist ja das, wo Petrus die Prophetie des Alten Testamentes erfüllen musste, weil im Psalm 41, 10 wird ja gesagt, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Denke einmal an Judas, gell? Und das ist ja das, die Prophetie, die auch hier der Judas erfüllen musste, nicht der Petrus. Und der Theologe sagt jetzt, wenn Jesus von Anfang an auf Judas vertraut hat, dann konnte er nicht wissen, dass er das macht, sonst hätte er ihm nicht vertraut. Das ist diese schräge Theologie, die man hier, wo man versucht, jetzt diesen üblen Judas in Anführungszeichen dahin zu stecken, wo er der Meinung der Theologen noch hingehört, nämlich in die endlose Hölle. Und wenn Jesus alles weiß und wenn er, ja, das haben wir eben gelesen in Kapitel 6, Vers 64, er nahm von Anfang an wahr, dass der ihn überliefern wird, dann hat er ihm vertraut, obwohl er wusste, dass er ihn überliefern würde. Und es ist doch ein blanker Unsinn, jetzt sozusagen Jesus in Schutz nehmen zu wollen, dass er ein Übeltäter zum Apostel gemacht hat. Das hat er nie gemacht, wenn er gewusst hätte, was das für ein Strolch ist. Gell? Und dabei waren doch die anderen auch nicht besser. Ich denke nur noch mal an Petrus. So, und jetzt hat genau der Petrus das erklärt. Gell? Der Lukas hat in Apostelgeschichte 1 die Petrusrede aufgeschrieben. Und jetzt lesen wir, was in Apostelgeschichte 1 steht, in Vers 16 und 17, wenn der Petrus hier von dem Judas redet. Gell? Petrus, der Wortführer, redet von Judas. Und jetzt sagt er zu seinen Brüdern und Männern, Brüder, zu den Juden, es war nötig, für die Schrift vollständig erfüllt zu werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids, Judas betreffend, vorhersagte. Und jetzt kommt der interessante Zusatz, den Petrus noch macht. Er sagt von Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser wurde. Ja, Judas hatte ja dahin geführt, gell, die römische Kohorte und die Unterknechte. Und, was sagt Petrus noch, da er uns zugezählt worden war, der Judas ist der Zwölfen zugezählt worden und hat das Los dieses Dienstes erlangt. Da brauchst du noch einen Hinweis, gell? Was will ich noch? Glauben die Ausleger nicht, was da geschrieben steht? Jesus hat es vorher gewusst, aber bestimmt dafür, der Judas, das zu machen. Jetzt frage ich uns mal, wenn wir diesem Los des Dienstes zugezählt worden wären, hätten wir dann Halleluja geschrien, gesagt, danke, endlich kann ich dich überliefern. Also ich glaube, von uns hätte sich auch keiner freiwillig gemeldet. Das muss doch jemand sein, der ganz besonders viel Liebe hat zu Jesus, damit er das macht, auch wenn es unbewusst gewesen sein mag. Wer sonst stellt sich zur Verfügung, Jesus zu überliefern, wenn er ihn nicht besonders lieb hat? Und hier ein Erfüller heilsgeschichtlicher, alttestamentlicher Prophetie wird. Und es gab mal einen Bruder, der ist jetzt schon beim Herrn, der hieß Arthur Muhl. Und er hat ein kleines Heftchen geschrieben, das hieß Judas Iskariot und die Liebe Gottes. Meist von euch kennen das vielleicht sogar. Etliche nicken, gut. Ich will mal einen Satz daraus vorlesen und dann ein paar Punkte nennen, die er anführt, um uns klar zu machen, dass, wie das mit dem Judas wirklich war. Arthur Muhl schreibt, ich zitiere, nur in einem Punkt unterscheidet sich Judas von Anfang an von den anderen. Er ist immer der Letzte. Wir lesen Matthäus 10, vorerst die Verse 2 bis 4, in welchen die Namen der Zwölf genannt sind. Dabei heißt es ausdrücklich, der Erste, Simon, der Petrus genannt wird, und so weiter. Wenn es nun einen Ersten gibt, gibt es auch einen Letzten. Und dieser Letzte unter den Zwölfen ist und bleibt in jeder Aufzählung der Apostel Judas. Der einzige Unterschied, er wird immer als Letzter genannt. So, und jetzt nimmt Arthur Muhl das Kapitel 10 und bringt daraus 6, 7 Punkte, um zu zeigen, dass der Judas gleichberechtigt mit den anderen 11 Aposteln gewesen ist. Er zitiert in Vers 1, da heißt es, und als er, nämlich Jesus, seine 12 Lernenden herzugerufen hatte, gab er ihnen Autorität über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jede körperliche Schwäche zu heilen. Alle 12 hatten die Autorität über unreine Geister, auch Judas, von Anfang an, obwohl er ihn überliefern wurde und er das vorher gewusst hat. Hat er ihm trotzdem diese Autorität gegeben. Oder Verse 5 und 6, diese 12 sandte Jesus ab und wies sie an und sagte, geht nicht auf einen Weg der Nationen, geht aber zu den verlorenen Scharen des Hauses Israel. Alle 12 hat Jesus ausgesandt. Beim Lukas und bei Matthäus steht sogar, er sandte seine Engel aus, gell, Boden, Angelus. Also da war auch der Judas dabei, der hatte den gleichen Auftrag wie alle anderen auch. Oder die Verse 14, 15, auch interessant, da sagt er, das sind ja die Dienstanweisungen Jesu an seine Lernenden, bevor er sie ausgeschickt hat. Da sagt er, wer euch nicht empfängt, noch eure Worte hört, kommt heraus aus dem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von den Füßen. Amen, ich sage euch, es wird dem Land Sodoma und Gomorra erträglicher sein am Tag des Gerichts als jener Stadt. Wenn der Judas von euch nicht aufgenommen wird, weil er einer von den 12 ist, dann erfährst du ein schlimmes Gericht. Der Verräter wird ja meist gesagt, der Überlieferer, gell, hat den gleichen Auftrag wie die anderen 11. Oder Vers 19 und 20, auch gut. Wenn sie euch aber überliefern, sollt ihr nicht ängstlich besorgt sein, wie und was ihr sprechen sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr sprechen sollt. Denn nicht ihr seid die Sprechenden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch spricht, auch in dir, Judas, weil du bist einer von den Zwölf, spricht der Geist Gottes. Brauchst du noch mehr Beweise? Ich habe noch vier, gell? Im Vers 22, da sagt er, ihr werdet von allen gehasst sein wegen meines Namens. Wer aber hinein in Vollendigung aus hat, dieser wird gerettet werden. Ihr werdet gehasst werden, auch Judas wird gehasst, wenn er da von Jesus redet, bis zu dem Moment, wo er ihn überliefert, weil er Heilsgeschichte erfüllt. Oder eure Haare sind alle gezählt, gell? Bei manchen gibt es nicht mehr viel zu zählen. Ja. Bei mir wird es immer weniger, aber es sind immer noch genug, um sich zu verzählen. Ja, auch die vom Judas waren gezählt. Ja. Also die gesamten Dienstanweisungen gehören dazu. Vers 31, fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge oder Spätzlein, wirklich. Ihr, auch Judas, du bist vorzüglicher als ein Sperling, ja. Auch wenn du mich überliefern musst, weil das im Alten Testament steht und ich dich dafür ausgesucht habe und das vorher gewusst habe, was ich alles mache. Und Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt den Herrn auf, gell, nimmt mich auf. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer Judas aufnimmt, nimmt mich auf in den 3,5 Jahren, wo sie ihren Dienst auf dieser Erde verführt haben. Und der Abschluss des Ganzen steht da in Kapitel 11, Vers 1. Da ist, als er seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte und so weiter. Also alle 12 haben alle diese Anweisungen in Matthäus 10 erhalten. Und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand jetzt ausreden könnte nach dem Motto, Jesus hat das nicht gewusst, wo es da steht. Er hat es gewusst. Und er hat ihm vertraut, er hätte ihm nicht vertraut, wenn er es gewusst hätte. Das sind für mich alles Schein, Argumente, Ausreden, die keine biblische Grundlage haben. So, wie ging es jetzt weiter in dieser Geschichte mit Gethsemane? Zum Petrus komme ich noch. Und da heißt es hier, Reinhold hat es vorhin schon mal gelesen, dass Jesus wahrnahm, alles was auf ihn zukam. Und dass jetzt diese Kohorte da kommt und er fragt sie dann, wen sucht ihr? Und da sagen sie, Jesus, den Nazarener. Und da sagt er, ich bin. Ich habe da noch ein S hinten eingefügt, schräg gedruckt, deswegen hat er rein das nicht mitgelesen, gell? Weil das nicht im Grundtext steht. Aber für einen deutschen Satz wäre das ganz schicklich, wenn man es dazu sagt, nämlich ich bin es, gell? Dann können wir das verstehen. Der Grieche braucht das S nicht. Der versteht den Satz auch ohne das S. Gell? Also er sagt, ich bin. Was passiert jetzt? Und das ist für mich was ganz Besonderes. Jesus nahm wahr, was auf ihn zukam. Er nahm wahr, dass seine Stunde gekommen war. Und er fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, den Nazarener. Und er sagt, ich bin. Und was passiert jetzt? Sie weichen zurück und fallen zu Boden. Das heißt für mich doch, diese ich bin Worte, die ja über 50 Mal beim Johannes vorkommen, die Jesus immer wieder benutzt, um seine Göttlichkeit zu belegen. Und die Juden haben das gewusst, vor allem die Theologen damals, weil sie wollten ihn deswegen ja umbringen. Weil sie gesagt haben, der sagte mal, ich bin, das ist der Titel des Gottes des Alten Testamentes, der Titel unseres Gottes. Und da kommt der Zimmermannssohn kommen und sagt, ich bin der aus dem Alten Testament. Deswegen müssen wir ihn umbringen, weil er macht sich Gott gleich. Und was passiert jetzt? Er sagt diese Worte hier auf. Und diese göttliche Autorität, die damit verbunden ist, bewirkt, dass die Ungläubigen im Sinne des Christusglaubens, Ungläubigen, waren ja gläubige Juden, also die Römer vielleicht, dass die zurückweichen. Gell? Also die politische Macht und die religiöse Führung wird getroffen von diesem Autoritätsbegriff, ich bin, weicht zurück und fällt zu Boden. Gell? Also hier haben wir einen von vielen Beweisen, was unter göttlicher Autorität möglich ist. Ich denke bei solchen Sachen auch immer mal an neuzeitliche Ereignisse. Ich will gleich auch ein paar alttestamentliche anführen. Von Bonhoeffer, weiß ich, wer seinen Lebenslauf gelesen hat, da heißt es mal, er war ja bei den Nazis dann im KZ und dann... Bitte?
Flossenbürg.
Danke. Hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ist auch nicht schlimm. Und dann berichtet die Biografie von ihm, dass er da in seiner Zelle gestanden hat. Und der Wachmann macht die Tür auf und sagt zu ihm, Sie stehen hier wie ein Sieger. Ja. Also, ich muss dir vorstellen, ein einzelner Mann in Häftlingsklamotten in so einem Loch. Und dann kommt der mit Uniform und ich habe das auch erlebt, ich weiß, wie das ist, wenn du hinter der Tür stehst und der macht die Tür auf und du musst eine Meldung machen, Herr Hauptmann, alles in Ordnung oder irgend sowas. Ich habe vergessen, was ich sagen musste, schon so lange her. Und der bestätigt, der in Uniform bestätigt dir deine göttliche Autorität. Weißt du, was das ist? Das ist wie Auferstehung und Himmelfahrt zugleich, oder wie soll ich mich ausdrücken? Also da kriegst du eine ungeheure Kraft in diesem Moment und weißt in deinem Loch, wo du da stehst, ich bin auf der richtigen Seite. Ja. Also die göttliche Autorität, die durch mich strahlt, die haut den jetzt um, dass der das merkt. Ja. Und bei Bonhoeffer, der hat es halt gesagt und hier, die sind umgefallen. Und ich möchte an ein paar alttestamentliche Beispiele auch nochmal an den Johannes erinnern in diesem Zusammenhang. Das fängt doch schon in 1. Mose 18 an. Da kommen drei Männer zum Abraham. Und was macht er? Er fällt wieder zur Erde, gell? Und weil er gemerkt hat, der eine davon zumindest ist der Malach Yahweh, der Beauftragte Gottes, der Beauftragte Yahwehs, das ist der Herr in seiner alttestamentlichen Rolle bezüglich Israel und der Samenlinie. Oder wenn ich an Hesekiel denke, Kapitel 3, da wird uns berichtet, dass er die Herrlichkeit des Herrn sah am Fluss, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Und was passiert jetzt? Ich fiel nieder auf mein Angesicht. Also die Herrlichkeitserscheinung Gottes wirft sozusagen die Leute um, nicht nach hinten als Gericht, sondern nach vorne als Ehrerbietung und Achtungserweisung. Oder Daniel Kapitel 10, Vers 9, dasselbe, gell? Er hörte den Klang der Worte und ich fiel auf mein Angesicht wie betäubt. Also die göttliche Autorität, allein die Erscheinung hat das hier gewirkt. Oder ich denke an ein ganz einfaches Beispiel vielleicht noch, wenn wir an Manoach denken, ist der Vater von Simson gewesen. Manoach und seine Frau haben ja ein Opfer dargebracht und der Beauftragte Yahweh stieg dann in der Feuerflamme auf dieses Opfers. Und alleine schon an dem Opfergedanken sieht man ja, dass das kein Engel war, sondern der Herr selber, weil Engel nicht geopfert wird. Und hier sagen sie dann, sag uns nur noch deinen Namen, gell? Und was macht der Beauftragte? Der Malach Yahweh, er nennt den Namen nicht, sondern sagt, der ist zu wunderbar. Der ist Pele Hebräisch. Pele Hebräisch, Jesaja 9, Vers 5. Der Vater sagt zu Jesus, in Jesaja 9, Vers 5, du, dein Name ist El, Gott. Dein Name ist Pele, wunderbar. Gell? Also hier siehst du wieder die Herrlichkeit und deswegen ist Manoah und seine Frau fielen auf ihr Angesicht. Da heißt es hier in Richter 13, 20 angesichts dieser Erscheinung. Also die Herrlichkeit Gottes erscheint und der Mensch fällt zu Boden. Und beim Johannes in der Enthüllung finden wir das wieder. Er sieht, Kapitel 1, Vers 17, die Herrlichkeit des Herrn und ich fiel zu seinen Füßen hin wie gestorben, heißt da Johannes in Enthüllung, Kapitel 1, Vers 17. Und das ist dem Johannes ja noch zweimal passiert, da war es aber nicht der Herr, gell? Da war genauso herrlich, das war ein Engel, Anführungszeichen. Ich glaube, dass das ein besonderer Engel war, das ist ein anderes Thema. Habe ich, glaube ich, schon behandelt, weiß ich noch. Also genau, Und da sagt dieser in der Enthüllung, sagt, mach das nicht, gell? Fall nicht vor mir nieder, weil ich bin einer so wie du, bin einer deiner Brüder. Und daran sieht man, dass das Niederfallen angesichts der Herrlichkeitserscheinung Gottes eine Form der Anbetung ist oder Gottesverehrung. Weil es gibt ja auch Leute, die das Niederfallen nicht als Anbetung verstehen wollen, weil sie Jesus die Göttlichkeit wegnehmen. Da kenne ich etliche von, die das gerne so sehen wollen. So, und jetzt sagt Jesus zu der Horte, die da gekommen ist, der Kohorte der Römer und der Unterknechte von den hohen Priestern, da sagt er, ich war täglich bei euch in der Weihestätte. Das kann man im Lukas-Evangelium lesen, beim Johannes steht nicht alles hier, gell? Man müsste auch die anderen Evangelien mitnehmen. Als ich täglich bei euch in der Weihestätte war, strecktet ihr die Hände nicht gegen mich aus. Und jetzt kommt dieser bemerkenswerte Satz, den er hier noch hinzufügt. Ich muss noch vorweg sagen, er kennt die Begebenheit vielleicht nach, wo er einmal durch die Menge hindurch ging. Gell? Die wollten den Abhang runterschmeißen und dann geht er durch sie durch und keiner hat ihn angerührt, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und jetzt sagt er hier zu der Menge, die ihn festnehmen will, jedoch diese ist eure Stunde, jetzt, gell? Jetzt ist eure Stunde und die Autorität der Finsternis. Also ihr hättet mich schon x-mal festnehmen können, das durftet auch nicht, weil meine Stunde war noch nicht gekommen. Aber jetzt könnt ihr das machen. Wenn meine Stunde jetzt auch nicht gekommen wäre, könntet ihr auch jetzt mich nicht festnehmen. Gell? Das lerne ich noch aus. Also er hat sich selber freiwillig, weil der Heilsplan Gottes es erforderte, jetzt in die Hände der Römer und der Juden begeben, weil jetzt die Heilsgeschichte zum Höhepunkt geführt werden musste oder zum Wendepunkt, damit Gott dann eben die Rechtsgrundlage hatte, um weiterzumachen. Und hier passiert jetzt wieder Folgendes, dass der Petrus, der Wortführer, der Dynamische, gell, der gesagt hat, ich will mit dir sterben, gell, und dann verleugnet er ihn, dass er das Schwert zieht und haut dem Malchus da die rechte Ohrmuschel ab. Gell. Ist nicht schlimm, kannst auch ohne leben, so wirst trotzdem noch was. Nicht mehr so gut, gell, aber die ist wichtig. Und was macht Jesus? Er nimmt die Ohrmuschel und macht die wieder dran. Gell. Er heilt ihn. Aber viel wichtiger ist das, was er sagt. Jesus weist den Petrus zurecht. Das heißt für mich, und das lerne ich hier an dieser Stelle und noch an der zweiten, und da komme ich vielleicht heute noch, dass wir als Leibesgemeinde des Christus, als Kenner der Heilsgeschichte, kein Recht haben, mit Waffengewalt die Weltgeschichte aufhalten zu wollen. Wir sind doch jetzt in der kuriosen Situation, weltgeschichtlich gesehen, dass der Islam sich immer weiter ausbreitet, auch hier in unserer Region. Und unsere Politiker scheinbar so blind sind, dass sie schon seit 20 Jahren das nicht sehen. Und man könnte jetzt auf die Barrikaden gehen, gell? Und es gibt auch Geistliche, also Theologen, die da offen für eintreten, das muss verhindert werden, gell? Und was nicht alles. Mir gefällt das auch nicht, gell? Als Mensch, überhaupt nicht. Aber wenn ich das hier lese, und ich will euch noch zwei, drei andere Stellen nennen, auch von Paulus, da sehe ich doch deutlich, dass wenn Gott die Heilsgeschichte oder die Weltgeschichte für seine heilsgeschichtlichen Zwecke so führt, dass vielleicht sogar der Islam mal hier vorherrschen würde, was ich persönlich nicht glaube, aber selbst wenn das so wäre, habe ich doch kein Recht, das zu verhindern. Wenn Gott das will, könnte ich das verhindern, wenn er das will. Das ist sowieso Unsinn, gell? Also warum, oder deswegen beteiligen wir uns nicht an einem Bürgerkrieg oder an Aufständen. Und jetzt sagen die euphorischen politischen Christen, sagen jetzt, und vor allem die textkritischen Christen, sagen jetzt, der Paulus, auf den kannst du da nicht hören. Ich lese euch gleich vor, was er gesagt hat. Auf Paulus kannst du nicht hören. Der war ja von den Römern eingesetzt, um die dummgläubigen Christen des ersten Jahrhunderts ruhig zu stellen, damit die nicht auch noch meutern. Gell? Deswegen hat er gesagt, gehorcht der Obrigkeit. Ich weiß nicht, welche Geste jetzt angemessen ist, gell? über so viel Unsinn. Paulus schreibt in 2:10, 4 und 5, um das deutlich zu machen, was unser Kampf ist, nicht wie Petrus mit dem Schwert, denn die Waffen unseres Heeres zu sind nicht fleischliche, sondern vermögenskräftige für Gott zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Berechnungen niederreißen, Logismen und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt. Und wir führen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Was für Waffen haben wir? Welche Waffen sind vermögensmächtig? Die nicht die fleischlichen sind geistliche Waffen. Die unsere geistlichen Waffen, was sind das für Waffen? Im gleichen Brief sagt er vorher schon, Kapitel 6, Vers 4, in allem erweisen wir uns selber als Gottes Diener, wo noch in der Vermögenskraft Gottes, was macht die? Durch die Waffen der Gerechtigkeit. Waffen der Gerechtigkeit, keine fleischlichen Waffen. Was sind es denn dann für Waffen? Römer 13, 12, das berühmte Kapitel, Gehorsch der Obrigkeit, was von manchen Theologen abgelehnt wird. Da sagt er dann in Kapitel 13, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, aber der Tag ist nah. Wir sollten daher die Werke der Finsternis ablegen und was machen? Die Waffen des Lichts anziehen. Lichtwaffen. Keine Laserpistole, das ist auch Licht. Also es gibt ja auch moderne Lichtwaffen, aber die sind wieder mit physikalischem Licht versehen. Nein, es geht um geistliches Licht. Wir haben geistliche Waffen. Das heißt, wir haben die Wortwaffe, das Wort, das Schwert des Geistes. Ich erinnere an Epheser 6, die Waffenrüstung, die sogenannte. Also die Gesamtrüstung Gottes hast du eigentlich wirklich. Da hast du einen Helm, da hast du ein Schwert, da hast du ein Schild, einen Brustpanzer, ein paar Schuhe und so weiter. Die alle ihre Bedeutung haben. Aber das Schwert, das Schwert, um das es da geht, ist das Wort Gottes. Das heißt, wir haben die Wortautorität Gottes zu benutzen, um gegen die Finsternismächte zu kämpfen, die vielleicht auch durch einen Menschen hier in dieser Gesellschaft wirken. Ich muss also nicht gegen politische Mächte kämpfen und die Kanzlerin schlecht machen, aber wenn die mir persönlich nicht gefällt, das kann ich schon sagen. Ich hätte gern jemand anders, weil ich komme aus dem Osten, gell? Aber es ist die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Und ich habe kein Recht, das zu beseitigen, auch nicht durch politische Predigten in einer Kirche irgendwo, sondern ich muss wortgemäß das Wort verkünden, muss mit diesem Wort die geistlichen Logismen, wie sie hier Paulus nennt, die Vernunftschlüsse der Menschen umstoßen, die menschlichen, vielleicht noch von Engeln und Dämonen gewirkten Vernunftschlüsse, die muss ich umstoßen mit dem Wort Gottes. Das heißt, ich muss die Wahrheit verkünden. Und wenn jetzt Brüder da wieder E-Mails schreiben, ich kriege das ja auch laufen, und sich beklagen und am Ende noch, wir sollen noch unterschreiben, irgendwelche Petitionen gegen sonst irgendwas, was geht mich das an? Die sollen sich doch bitte mal aufs Wort konzentrieren, das Wort verkünden, weil das Wort entscheidet, wie es weitergeht, und nicht ich als Mensch. Das Wort ist ja derjenige, der entscheidet. Und was sagt Hebräer 4, Vers 12? Das ist so stark, dieses zweimündige oder zweischneidige Schwert, das ist sogar Gedanken und Fleisch trennt, Seele und Geist trennt und so weiter. Zweimündig, zweischneidig ist für mich egal, das heißt ja beides, je nachdem wie ich das griechische Wort trenne, das passt auch beides. Es ist aber das Wort die Waffe, das Wort ist die Waffe, keine fleischliche Waffe, kein Aufstand, keine Demonstration. Und so menschlich verständlich, wie das auch sein mag, es ist nicht unsere Sache, buchstäblich zu kämpfen. Ja, zurück zu unserem Text. Wir haben ja auch noch den Petrus, vielleicht komme ich noch dazu. Die Tatsache hier, dass Jesus festgenommen wurde, haben wir ja gelesen, wird dann zu Hannas geführt, dem Schwiegervater des hohen Priesters. Der kommt mit dem nicht klar. Und schicken dann wieder zu Pilatus, dazu komme ich gleich, zwischendurch noch die Bemerkung, dass Jesus den Petrus nicht fallen gelassen hat, weder weil er das Schwert gebraucht hat, noch weil er vorher zeitnah gesagt hat, ich will mit dir sterben, und nachher zeitnah gesagt hat, den kenne ich gar nicht. Ja, das musst du überlegen. Also wenn zu dir jemand kommt und sagt, du bist du Christ, sagst du, nein, damit habe ich nichts zu tun. Unvorstellbar eigentlich, gell? Eigentlich unvorstellbar für jemanden, der wirklich glaubt. Petrus macht das. Und was hat Jesus vorher zu ihm gesagt? Vorher, ich erflehe dich betreffend, auf dass dein Glaube nicht aufhöre, auch wenn du mich verleugnest. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wenn der Petrus wieder normal tickt, gell? Weil er gemerkt hat, ich bin jetzt vorgeführt worden, der Herr hat mir gezeigt, wie schwach ich bin. Ich hatte immer ein großes Maul, gell? War immer vorne dran. Und dann kriegst du so einen aufs Dach. Also das ist doch demütigend. Und spätestens dann merkst du, ich bin in seiner Hand. Und dann, wenn du das erfahren hast, kannst du jemandem helfen, dem es genauso geht. Und das finde ich das Großartige. Das hat Jesus vorher schon gesagt. Ich weiß, was du für ein Dödel bist. Gell? Also was du alles machen wirst, spielt keine Rolle. Ich vertraue dir, weil du lernst dadurch was und kannst anschließend den Brüdern helfen. Was haben die denn gemacht als nach der Auferstehung? Als sie Jesus verkündet haben und die Apostel vor dem Sanhedrin standen und man ihnen gesagt hat, wenn ihr noch einmal im Namen Jesu redet, gell, werdet ihr geköpft. Was hat Petrus gesagt? Wir können davon nicht aufhören. Gell? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war das Ergebnis. Also Petrus hat daraus gelernt. Und wenn du alles von Petrus noch liest, seinen ganzen Lebenslauf und auch die Hinweise auf sein Alter und sowas, gell, da siehst du, er ist ein ganz treuer gewesen im Glauben bis zum Schluss. Und jetzt führen sie Jesus weg und zu dem Prätorium, zu Pilatus. Was machen die Juden jetzt? Ich lese euch mal einen Satz vor. Sie führen nun Jesus weg von Kaiaphas hin, nein, in das Prätorium. Es war aber morgens und sie gingen nicht hinein. Die Juden gingen nicht hinein. Nur Jesus wurde hineingeschickt. Warum? Auf dass sie sich nicht beflecken würden, um das Passa essen zu können. Also in eine weltliche, militärische Einrichtung gehen wir nicht rein. Das sind ja Ungläubige, gell? Damit wir uns nicht verunreinigen. Jesus kann ruhig reingehen, ist zwar unser Bruder, gell? Aber dem sollen sie ruhig umbringen. Das ist nichts Unreines. Gell? Also gegen Mord haben wir nichts, gell? Aber ja, nicht kultisch verunreinigen. Gell? Also gibt ja auch Leute, die sagen, ich setze mich auf das Klo nicht, wo schon mal so einer gesessen hat. Gell? Also das ist genau dasselbe Denke. Ich gehe da nicht rein, weil dann werden wir kultisch unrein. Gibt es in allen Religionen, das ist Religionsgesetz. Aber Jesus kann ruhig reingehen, der soll ja umgebracht werden, spielt keine Rolle. Verstehst du, dieser Widerspruch, den kann es nur in der Religion geben. Ich komme ja aus einer Religion, in der genau das auch so passiert mit anderen Dingen. Und später erst hat Petrus ja gelernt, als er einen Job in der Arbeit im Simon war, heißt dort Jaffa, 20 Minuten südlich, wenn du zu Fuß gehst von Tel Aviv, da hat Gott ihm gezeigt, Unreines, was Gott rein gemacht hat, nicht weiterhin unrein zu nennen. Und er hat dann Mühe, seinen Brüdern das zu erklären, Apostelgeschichte 10, hat er Lukas uns davon berichtet, dass zu der Zeit noch Petrus erklären muss, ihr versteht, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist, sich einem andersstämmigen anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Doch mir, Petrus, zeigte Gott, nicht einen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Alle Menschen sind gleich. Ja. Nach Golgatha spielt das keine Rolle mehr, welche Religion ich angehört habe. Christus hat für alle bezahlt. So, und jetzt sind die Juden da nicht mehr reingegangen. Jesus war drin, jetzt musste da Pilatus mit Jesus reden, wieder rausgehen, mit den Juden reden, wieder reingehen, mit Jesus reden, gell, weil die nicht reingehen wollten. Ja, okay, laufen soll gesund sein, aber das ist irgendwie schon seltsam. Gell? Und in diesem Zusammenhang sagt jetzt der Bericht uns, Pilatus ging nun nochmals hinein in das Prätorium und rief Jesus, sagte zu ihm, bist du der Regent der Juden? Und da sagt Jesus, sagst du dies von dir selber oder sagen es dir andere, mich betreffend? Pilatus antwortet, bin ich etwa Jude? Ich bin Römer, gell? Deine Nation, deine Juden und die hohen Priester haben dich doch überliefert. Was hast du gemacht? Gell? Was tatest du? Und da sagt Jesus zu ihm, meine Regentschaft ist nicht aus diesem Kosmos. Da haben wir schon mal drüber gesprochen bei Johannes 17. Wenn das so wäre, dann hätten meine Unterknechte gekämpft. Gell? Der Petrus hat es ja probiert, den geht es immer nicht. Das war aber Jesus nicht recht. Und deswegen sagt er, nun aber ist meine Regentschaft nicht von hier. Es gab ja Einzelpersonen, es gab auch kleine Gruppen, die sich gewünscht hätten, dass Jesus König wird, weil er hat für sie gesorgt, er hat Brot gegeben zu essen und so weiter. Aber die Mehrheit des Volkes und die Elite des Volkes, die haben das abgelehnt. Wir werden das demnächst im Kapitel 19 sehen. Sie haben geschrien, hinweg mit ihm, wir haben keinen Regenten außer den Kaiser, gell? Was geht uns der an? Und das waren die Juden, ja, seine Brüder, die sich nicht kultisch verunreinigen wollten und nicht mal ins Prätorium gegangen sind. Und da bewahrheitet sich das, was schon Johannes im Kapitel 1 gesagt hat, er kam in die eigenen, sie nahmen ihn nicht an. Und er hat selber schon vorher zu den Juden gesagt, besonders zu den Religionsführern, ich bin aus denen oben, ihr seid. Also ich bin aus dem oben, ich muss richtig lesen, ihr seid aus diesem Kosmos. Ich bin nicht aus diesem Kosmos. Also uns trennt hier etwas ganz Wesenhaftes, nämlich die Präexistenz außerhalb des Kosmos von der Existenz innerhalb des Kosmos. Und dazu habe ich auch bei Johannes 17 schon viel gesagt, wenn es um die Präexistenz geht. Das spare ich mir jetzt hier. Wichtig ist, wenn wir weiter gucken, dass es nicht unsere Aufgabe ist, uns der Autorität zu widersetzen. Da gibt es noch einen zweiten Punkt bei Petrus. Die Juden haben ja auch zu Petrus mal gesagt, zahlt denn euer Häuptling Steuern? Gell? Ist das ein Steuerhinterzieher? Da gibt es ja viele heute. Gell? Das scheint Volkssport zu sein. Steuerhinterzieher, und hat Petrus spontan gesagt, nee, der bezahlt Steuern. Gell? Und jetzt geht Jesus hin und sagt zu Petrus, wie kannst du sowas sagen? Die Söhne vom König brauchen keine Steuern zahlen. Aber, jetzt kommt das göttliche Aber, gell? Aber damit die zufrieden sind, dann gehst du jetzt ans Wasser, aus den Fischen raus und dann findest du die Münze und gib die Münze, die Stadermünze, jetzt für uns beide als Steuer. Damit die Wissen sehen, wir halten uns ans Gesetz. Also es ist nötig, sich ans Gesetz zu halten. Da kommen wir nicht drum herum. Mit der Grenze, ich habe sie vorhin schon erwähnt, die da heißt, Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn der Staat, die Regierung, der Bürgermeister, egal wer das sein mag, von dir was verlangt, was gegen das Wort ist, dann musst du das nicht machen. Aber solange das in Übereinstimmung ist mit unseren bürgerlichen Pflichten, wie auch immer, dann sind wir verpflichtet, das auch so zu machen. In den letzten Versen vom Kapitel haben wir noch eine interessante Bemerkung. Ich will mal ein Stück lesen. Jesus sagt jetzt zum Pilatus, du sagst, dass ich ein Regent bin. Ich bin dazu geboren und dazu hinein in den Kosmos gekommen, um für diese Wahrheit zu bezeugen. Und jetzt sagt der Pilatus, was ist Wahrheit? Schon mal eine falsche Frage, gell? Nicht, was ist Wahrheit, wir müssen eigentlich sagen, wer ist Wahrheit. Aber das kannst du nur wissen, wenn du heilsgeschichtlich ausgebildet bist, gell, wenn man Wort Gottes kennt. Und jetzt kommt der Pilatus zu dem Schluss und sagt das zu den Juden draußen, er geht wieder raus und sagt, ich finde an diesem Mann nicht einen Beschuldigungsgrund. Also den könnt ihr ja mitnehmen wieder. Ich mache mit dem gar nichts. Soll ich den jetzt freilassen? Da schreien die Juden nochmal, sagen, nein, nicht diesen. Wir wollen Barabbas. weil er sagt zum Wasser, es ist üblich, euch einen freizulassen. Gell? Wen soll ich denn jetzt freilassen? Wollt ihr Jesus? Nein, wir wollen nicht Jesus, wir wollen Barabbas. Und Barabbas war ein Bandit, heißt es hier. Also ein Freibeuter, einer, der nicht nur mal gelegentlich klaut, sondern das war sein Lebensinhalt, mit Verbrechen durch die Welt zu gehen und damit seine Existenz zu sichern. Also, wenn ich das alles zusammennehme und weiß, dass die Wahrheit in Person der Christus ist und dass wir als Teil dieser Wahrheit, auch wie er, nicht aus diesem Kosmos sind, haben wir dann noch irgendeinen Grund, wenn wir an Judas und Petrus denken, uns gegen die weltlichen Mächte aufzulehnen, auch nicht gegen unsere Regierung, auch wenn du ganz anderer Meinung sein magst. Und ich bin wahrscheinlich in dem Schluss, stehe nicht im Verdacht, wie ich das vorhin gesagt habe, was von Paulus gesagt wird in theologischen Kreisen, dass er nur die Christen beruhigen will und die Römer mit ihm da einen Vertrag gemacht haben, so heimlich. Gell? Und was er sagt, Geruch der Regierung, in dem Verdacht stehe ich sicher nicht, sondern ich glaube, was geschrieben steht, dass, wie auch hier schon mehrfach betont, Gott einsetzt und absetzt und er die Heilsgeschichte hinein in die Globalisierung führt, die immer mehr zunimmt. Und wir in dieser voranschreitenden Globalisierung nicht das Recht haben, dagegen anzugehen, sondern das mit der Bibel nachher zu beobachten. Weil wo muss es hinlaufen? Auf den endzeitlichen Weltherrscher. Das ist das Ziel. Gell? Also brauchen wir diese Globalisierung, auch wenn die über Wege geht, die uns nicht gefallen mögen. Und jetzt müssen wir keine Angst haben, sondern was wurde den Aposteln gesagt? Wenn ihr verfolgt werdet oder wenn man von euch Rechenschaft fordert, macht ihr keine Sorgen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Wenn es soweit ist, kriegst du geschenkt, was du sagen musst. Und diese Gewissheit, die wünsche ich euch allen von Herzen. Amen.